Ja, meine Lieben, wir sind also in einer sehr entscheidenden Phase. Wir sind am sechsten Tag bereits. Der sechste Tag ist ja auch hier der Tag der Erschaffung des Menschen, der Menschenschöpfung. Am sechsten Tag passiert das. Haben wir zwar jetzt heute nicht gelesen, wir haben den Garten Eden bereits gelesen, das ist also die Geschichte danach schon. Aber der sechste Tag ist der Tag der Menschwerdung und der sechste Tag hier im alchemistischen Werk, in der kümischen Hochzeit, ist der Tag der Erneuerung des Menschenwesens. Und hier werden jetzt genau eben die Schritte beschrieben, die notwendig sind, dass diese Erneuerung des Menschenwesens stattfinden kann, eben gekleidet in alchemistische Bilder. Also da sieht man ein bisschen etwas. Um die Vorgeschichte noch einmal kurz zu wiederholen, wir hatten ja schon einige Dramatik, also vor allem am vierten Tag, der mittlere Tag sozusagen, ist der, wo die Königinnen und Könige enthauptet wurden. Das war der vierte Tag. Und zwar gab es da drei Paare eigentlich, drei königliche Paare. Und die wurden alle von einem Mohren enthauptet und in Särge gelegt. Und man wusste zunächst nicht, wo die hingebracht werden. Der Christian Rosenkreuz hat in der Nacht vom vierten auf den fünften Tag beobachtet, dass vom Meer bzw. über den See Schiffe herkommen, sieben Schiffe. Und dass die Särge auf diese Schiffe verladen werden. Und er ist der einzige von den ganzen Alchemisten, also von den neun Leuten, es sind ja neun. Wenn ihr euch erinnert, am dritten Tag gab es die große Wägung mit der großen Waage, mit den sieben Gewichten. Da wurden zunächst einmal sieben Leute erwählt. Der Christian Rosenkreuz war der achte. Der hat es so bravourös bestanden, dass nicht nur alle Gewichte aufgewogen hat, sondern dass sie die ganzen Ritter und Helfer dort dran gehängt haben auf die andere Seite und ihn nicht in die Höhe gebracht haben. Also worauf dann die Jungfrau Alchimia festgestellt hat, der ist es. Also der ist offensichtlich der am weitesten Fortgeschrittene. Und ja, also wie gesagt, dann diese neun, ja, und der Christian Rosenkreuz, der als Achter eben das geschafft hat, und weil er es so bravourös geschafft hat, darf dann einen derer, die gescheitert sind, auch noch erwählen. Und er wählt einen König, der also ganz knapp am siebenten Gewicht gescheitert ist. Und zu dem er von allen Anfang an irgendwie eine gute Beziehung hatte und den erwählt er also als Neunten. Also das heißt, es sind neun Alchemisten, neun Brüder von diesem alchemistischen Orden jetzt einmal. Orden vom Goldenen Vlies wird es auch genannt. Also es wird ihnen auch so ein goldenes Vlies umgehängt von der Jungfrau Alchimia. Wir haben auch gesehen, wie sie ihnen eine Rätselaufgabe stellt, also um ihren Namen zu enträtseln, das war ein ziemliches Rechenbeispiel, wo dann eben der Name Alchimia herauskommt. Ja, jetzt wie gesagt, am vierten Tag ist die Enthauptung der königlichen Paare, es gibt also drei Paare, wie gesagt, und bei diesen königlichen Paaren, das ist auch wichtig, weil es kommt jetzt wieder, ist ein kleiner Altar gestanden mit allen möglichen Dingen drauf. Also da war zum Beispiel ein schwarzes Leder gebunden, ein schwarzes Samt gebundenes Buch. Dann gab's eine Kerze meines Wissens. Es gab eine Himmelskugel, die sich bewegt, also eine Himmelssphäre. Es gab eine Uhr und es gibt eine Schlange, Ja, und es gibt einen Totenkopf. Und einen Totenkopf gibt's. Und eine Schlange kriecht aus dem einen Auge des Totenkopfs heraus und ist aber so lang, dass sie, bevor sie als Ganzes heraus ist, aus dem einen Auge schon wieder beim anderen hineinkriecht. Plötzlich in der Kerze gibt es nicht, aber ein Brünnlein gibt es, ein kleines Brünnlein gibt es. Gibt es eine Flamme schon? Ah, ja. Warte, ich muss das jetzt einmal nachschauen, damit wir es nicht verwechseln. Vielleicht schauen wir uns das einmal genau auf. Weil die kommen jetzt wieder, die. Also, es gibt ein schwarzsamtenes Buch, genau, einen elfenbeinernen Leuchter, das zweite, eine Sphären- oder Himmelskugel, das dritte, eine Uhr mit Schlagwerk, das vierte, einen kristallenen Brunnen mit blutrotem Wasser, das fünfte, und einen Totenkopf, das sechste, und die Schlange halt, die sich herumschlängelt oder hineinschlängelt, wieder in den Totenkopf.
Der Leuchter wird eine Kerze haben.
Ja, ja, ja. Und genau, und dieser Leuchter ist also so, dass das ganz ruhig ist, dieses Licht, also das flackert gar nicht, das ist ganz ruhig. Das flackert nur dann, wenn der Cupido, der dort auch herumhüpft, hineinbläst in die Flamme. Nur dann merkt man, dass die wirklich flackert, sonst ist sie ganz stabil. Ja, also der Christian Rosenkreuz ist der Einzige, der mitbekommt, dass die Särge mit den Leichnamen der Könige und Königinnen auf die Schiffe verladen werden. Und noch einen Leichnam gibt es, der Mohr, der die königlichen Personen geköpft hat, wird selbst enthauptet von einem der anwesenden Ritter dort, also der Diener. Wird er auch, und das Haupt wird in grünes Tuch geschlagen und in ein Kistchen gegeben. Und auch dieses Kistchen wird an Bord eines Schiffes gebracht. Also jedes der Schiffe hat einen Sarg und eines das Kistchen mit dem Haupt des Mohren, mit dem Mohrenhaupt. Auf das bezieht sich das auch bis zu einem gewissen Grad. Das Mohrenhaupt hat sehr verschiedene Bedeutungen. Das ist nämlich interessant, also das Köpfen der Königinnen und Könige ist einmal wichtig, damit diese Verstandeserkenntnisweise, die eigentlich die Todeskraft in uns ist, die muss überwunden werden. Also der Kopf muss weg, der Verstandeskopf, der muss weg. Kein geistiger Weg funktioniert, wenn ich den Verstand hineintrage und irgendwas als Verstandeserkenntnis erfassen will. Ich kann sehr wohl dann den umgekehrten Weg gehen. Ich kann etwas geistig schauen und es dann herunterholen und in Verstandesbegriffe fassen, sonst könnte ich es ja gar nicht kommunizieren, sonst könnte ich gar nicht darüber sprechen. Aber niemals darf ich aus Verstandesspekulation heraus mir ausmalen, wie das Geistige sein sollte oder könnte. Und da muss man auch, wie soll ich sagen, aufpassen, dass man selbst nicht unbewusst irgend sowas hineinträgt. Die Gefahr ist riesengroß. Weil man muss dann ohnehin, wenn man die Schilderung einer Imagination zum Beispiel macht, ist man sowieso abhängig von der Sprache, in der man es halt kommuniziert, von den Bildern, die in dieser Sprache drinnen sind, und da ist sofort der Verstand dabei, da brauche ich ihn sowieso. Aber in die Imagination soll er sich nicht einmischen. Da darf er sich nicht einmischen. Ich kann mir schon, wenn ich als Meditationshilfe mal eine symbolische Vorstellung nehme, mir das Bild so aufbauen, aber ich muss dann wirklich warten, bis dieses Bild von der geistigen Realität ergriffen wird, und dadurch wird es auch verändert. Und was ich dann wahrnehme, ist eigentlich in seiner reinen Form nicht kommunizierbar, nicht in eine Sprache, jedenfalls nicht in unsere Erdensprache übersetzbar im Grunde. Also das heißt, das, was ich schildere, ist immer eine sinnliche Veranschaulichung dessen, was ich in der Imagination erlebe. Wir haben uns das letzte Mal mit dem Bild ein bisschen probiert darzustellen. Da hatte ich ein Dreieck gezeichnet und jetzt sieht man zum Beispiel in der Imagination nicht ein Dreieck und auch nicht ein zweites Dreieck, das anders ist, und ein drittes Dreieck, das anders ist, sondern man sieht die lebendige Verwandlung aller Dreiecksgestalten ineinander. Aber wenn ich das sehe, was sehe, dann ich sehe kein Dreieck mehr, sondern ich müsste das Ganze verwischen und da drinnen erlebe ich aber trotzdem die Dreiecksgesetzmäßigkeit. Und das ist schwer vorstellbar. Sprechen kann ich nur darüber, wenn ich das Bild sozusagen abstoppe und jetzt ein einzelnes Dreieck heraushole. Dann wird es sichtbar, dann wird es kommunizierbar. Aber das Dreieck, das wirklich geistige Dreieck, ist keines dieser einzelnen Dreiecke, sondern es ist alle zusammen. Das heißt, ich kann es eigentlich nur als diese verschwommene Masse zeigen. Und diese Bewegung muss ich erleben. Und dann kann ich aus den Dreiecksgesetzmäßigkeiten heraus gestalten zum Beispiel. Also das ist drinnen. Es ist also sehr, sehr, sehr schwierig. Aber jedenfalls, ich muss, um zu diesem Schauen zu kommen, um wirklich zu diesem Schauen zu kommen, eben dieser reinen Imagination, muss ich den Kopf ablegen. Das ist das Köpfen eigentlich. Also das muss unbedingt vorausgehen. Es gibt keine Einweihung ohne diese Köpfung sozusagen. Und ich sage noch was Nächstes, es gibt keine Kunst ohne Köpfung. Wenn ich glaube, in der Kunst irgendwas, nicht den leisesten Hauch mit dem Verstand gestalten zu können, dann ist es nicht Kunst. Ich kann Rahmenbedingungen schaffen, natürlich. Ich kann sagen, ich wähle ein Motiv, das ist das Schloss Schönbrunn, das schaut so aus. Das kann ich mir alles mit dem Verstand zurechtlegen. Aber wie ich es dann konkret ausführe, da darf der Verstand keine Rolle mehr spielen. Sonst ist es eine technische Konstruktion im Grunde. Und das ist nicht mehr Kunst. Weil Kunst schafft aus dem Nichts. Und dieses Nichts ist aber so ein Nichts, das eigentlich unendlich voll ist, aber nicht in einem Detail fassbar ist, nicht kommunizierbar jedenfalls ist. Aber ich kann es erleben, als Willenskraft fassen und aus dem dann zum Beispiel als Künstler ein Dreieck zeichnen. Weil ich es aus diesem imaginativen Erleben des Dreiecks gestalte. Dann kann ich gestalten, dann habe ich vielleicht in einem Dreieck, in einem Bild eine Dreieckskomposition zum Beispiel. Raphael, die meisten Raphael-Bilder haben, gerade die Madonna-Bilder haben eine ganz deutliche Dreieckskonstruktion drin. Und geringere Künstler als Raphael machen das halt dann einfach, weil es so Schema ist. Man weiß, das hat sich bewährt, das schaut hübsch und harmonisch aus, wenn ich im Hintergrund eine Dreieckskomposition habe, aber dann erlebt er sie nicht mehr. Der Unterschied ist, Künstler, die das geschaffen haben, die draufgekommen sind auf diese Dreieckskomposition eines Bildes, die haben sie erlebt. Die haben sie erlebt und haben gesagt, die Personen, das ist eigentlich, da ist eine Trinität drinnen, die zueinander steht. Die ist der geistige Kern dieses Bildes. Ein Bild, wo ich aus dem Geistigen gestalten will, muss die Trinität drinnen haben. Das steckt bei Raphael dahinter. Obwohl er jetzt die Jungfrau mit dem Kind oder was abbildet, aber hinter der Dreieckskomposition steckt die Trinität, aus der das alles kommt.
Und der will das Dreieck auch nicht gemessen haben, denke ich mal.
Ja.
Er hat genau gewusst, da ist der Punkt.
Ja, natürlich. Natürlich.
Und die anderen haben halt dann gemessen.
Ja. Ich meine, es haben manche. Ich meine, bei einem Leonardo bin ich mir sicher, dass er gemessen hat, weil er auch Ingenieur und Konstrukteur war. Der hat sicher Lineal verwendet auch. Aber trotzdem hat er es aus dem Erleben heraus gehabt. Und konnte es aber zugleich eben umsetzen. Ein guter Mathematiker hat es eigentlich bewusst oder unbewusst auch aus dem Erleben heraus. Und setzt es dann in eine exakte Konstruktion um. Also es ist die ganze Bandbreite drinnen. Nur die Nachfahren sozusagen, die das nachahmen, nehmen nur das fertige Produkt im Grunde und setzen ein fertiges Dreieck hin und haben nicht dieses Erlebnis, das im Hintergrund steckt. Weil hinter dem Dreieck steckt in Wahrheit eben das Erleben der Trinität dahinter. Und wenn ich das nicht habe, dann fehlt was. Dann fehlt er. Wenn ich es nicht zumindest halbbewusst habe oder unterbewusst von mir aus habe, das ist der Punkt. Also in so einfachen Dingen wie ein Dreieck steckt so unheimlich viel dahinter. Und dann natürlich unser Sechseck wird, also zwei Dreiecke zusammen, was bedeutet das? Also Mikrokosmos, Makrokosmos, die Geschichten. Also Sechseck als Bild des Makrokosmos zum Beispiel. Also wie da der ganze Kosmos drinnen steckt. Aber das ist auch der Grund, warum wir jetzt versuchen, nicht diese Bilder, die hier geschildert werden, so zu erklären, was bedeutet dieses, was bedeutet jenes, weil dann renne ich dauernd im Verstand herum. Ich muss eigentlich das Bild nehmen, es wirken lassen, so lange im Grunde wirken lassen, bis die äußere Beschreibung weg ist, weil auch die ist ja nur immer äußerlich, der Totenkopf und der Leuchter, und das ist alles nur immer äußerlich, sondern sie führen mich dann irgendwo hin, wo diese ganzen Formen verschwinden und wo ich meinen inneren Erleben spüre. Ich sage mal bewusst jetzt spüre, weil sehe ist selbst bei der Imagination schon ein schwieriges Wort, sehe zu sagen, weil ich sehe nicht einzelne Dinge, ich sehe nicht einen Leuchter und eine Himmelskugel oder was, sondern ich sehe dieses Gesamtbild, dieses bewegliche Gesamtbild, das eigentlich nicht beschrieben werden kann, das nur erfahren werden kann, erlebt werden kann, weil es ein lebendig, ununterbrochen lebendig sich verwandelndes Bild ist. Ich meine, so wie ein Blitz nicht wirklich zeichnen kann. Das ist eine Momentaufnahme. Aber wirklich ein Blitz ist die Bewegung. Und jede Imagination ist so ein Blitz sozusagen. Und mein Geist muss so schnell sein, dass er mit dem mit kann. Denn wenn er so schnell ist wie der Blitz, dann bleibt der Blitz für seinen Blick stehen scheinbar und trotzdem bewegt er. Weil, stehen deswegen, weil ich mich mit der gleichen Geschwindigkeit bewege. Also ich muss geistig so schnell werden, dass ich alle diese Gestalten in ihrer Verwandlung miterleben kann. Dann komme ich irgendwo hin. Aber das ist immer noch eine sehr schwache Beschreibung dessen. Aber ich sage es nicht, damit man diese Schilderungen nicht mit der wirklichen Imagination schon verwechseln, sondern sie ist bereitet nur vor. Sie sind aber so geschickt gewählt, dass sie uns hinführen. Das ist der Sinn. Also das heißt, man kommt zum Sinn der Sache oder zum eigenen Erleben der Sache eben dann, wenn ich das Bild immer wieder mir vor Augen rufe und wartet darauf, bis sich's von selber zu verändern beginnt. Nämlich zu verändern beginnt, dann kommt das eigentliche Erlebnis. Und verstehen tue ich es, wenn ich dann diese Imagination, die kommt, also wo schon das äußere Bild weg ist, aber jetzt dieses bewegte Erleben da ist, sagen wir gar nicht mehr Bild, sondern Erleben da ist, wenn ich das bewusst wegschaffe, aus dem Bewusstsein, dann kommt eine noch tiefere Ebene, die man gerne als etwas Tönendes oder Sprechendes bezeichnet, also die Inspiration. Da muss ich sogar diese Imagination, die wirkliche Imagination, noch wegschaffen. Und trotzdem bewusst bleiben und aus diesem Leerraum, wenn man so will, beginnt es also dann zu tönen, zu sprechen. Und auch das ist natürlich nur im übertragenen Sinn zu verstehen. Weil dieses Sprechen ist das Bild beginnt zu sprechen, wenn sozusagen die einzelnen Teile des Bildes sich mir in ihrem Verhältnis zueinander offenbaren. Das eine sagt, ich bin da und ich gehöre dort mit dem zusammen und die Dinge zeigen ihre Beziehungen. Allerdings es ist dieses ganz bewegte Bild. Das heißt, ich habe es nicht so leicht, dass ich fixe Eckpunkte habe, sondern es fängt jetzt an, so wie ein Stimmengewirr zu werden, könnte man vergleichen. Irgendwo da erzählt wer was, da erzählt jedes Dreieck, erzählt seine eigene Geschichte irgendwo sozusagen, vergleichsweise gesprochen. Zuerst ist das nur wie ein Klingen. Ich verstehe noch Raphael Mayer, Almelte, wie Dante, da die in der Jäger Nimmerod spricht. Der Riese zum Schluss im Höhlentrichter unten, ganz unten, der ragt er heraus, der Nimrod, das ist der den Turm von Babylon erbauen ließ. Den legendären Turm von Babylon, da beginnt die Zeit, sich die Menschheit in einzelne Völker zu trennen, babylonische Sprachenverwirrung und so. Das war genau im Grunde der Zeitpunkt, wo die Menschen die Inspiration als Naturanlage verloren haben. Und dadurch kommen einzelne Menschensprachen heraus. Jetzt wird das festgefroren und das geistige Erlebnis ist nicht mehr dabei. Das ist also auf einer höheren Ebene dasselbe wie da, so wie menschliche Worte. Das bedeutet das und das bedeutet das und das bedeutet das. In der Sprache der Inspiration gibt es nicht ein Wort, das bedeutet das, sondern es entsteht ein inneres Erleben, das Gesamtbild erklärt. Einfach.
Wenn wir schon dabei sind, wenn ich also auch dann die Inspiration wegschaffe,
ja,
was kommt dann?
Dann kommt die Intuition. Dann tauche ich wirklich ein in das Bewusstsein der geistigen Wesen, die dahinter stecken. Also ich komme immer mehr zum geistig Wesenhaften. Die Imagination ist nur das Äußerlichste sozusagen. Es ist eine Art Sichtbarwerdung geistiger Wesenheiten, kann man sagen. Also ich erlebe durch die Imagination geistige Wesenheiten im Grunde. Das ist das Erste. Aber ich weiß noch nicht, welche es sind. Das kann Widersacher ohne weiteres sein. Also wenn es schöne Bilder sind, ist oft ganz klar, dass das irgendein Widersacher ist. Also der Luzifer natürlich ganz voran, der hat die schönsten Imaginationen, also die schönsten Engelimaginationen sind immer luziferische. Da muss man ganz, ganz stark aufpassen. Also Und da kommen immer gern halt auch die eigenen luziferischen Wünsche hinein, es schön zu machen. Es hat ja durchaus sein Recht, weil der Luzifer ist ja auch für die Schönheit zuständig. Ist ja Ding, nur man muss irgendwann erkennen, dass ganz andere Bilder auch dahinter sein können. Und gerade heute, also wenn wir in unserer heutigen Zeit einen geistigen Weg, einen geistigen Entwicklungsweg gehen, dann muss man auch erkennen, welche Strenge manchmal zum Beispiel erhabene geistige Wesenheiten haben. Strenge, die man sich gar nicht vorstellen kann, eine Strenge, die nicht das geringste Verständnis dafür zeigt oder denkt, dass irgendwas an der Kleinheit des Menschen, am Menschlichen scheitert. Zum Beispiel ein Erzengel interessiert überhaupt nicht, ob wir leiden oder nicht leiden unter den Dingen. Den interessiert einzig und allein, dass wir die maximale Schöpferkraft aus unserem Ich herausholen. Das ist das einzig Wichtige. Also, weiß ich nicht, ein Erzengel Michael interessiert nicht, ob es uns gut geht dabei oder nicht gut geht. Sondern er wird uns unterstützen, wenn wir bis in den Untergang hinein das Maximum aus uns herausholen. Ende. Alles andere ist für seine Dimension viel zu groß, weil der hat eine Weltaufgabe zu lösen. Der hat eine Weltaufgabe zu lösen und der sagt, willst du mein Partner sein, dann musst du auch eine Weltaufgabe lösen. Und deines dazu tun. Und wenn dabei irgendwas in dir noch ist, das stört, dann muss das weg, egal wie weh es dir tut. Das zählt nicht. Also der Schutzengel, der kleine Engel, unser Engel, geht ein bisschen sanfter mit uns um und versucht uns durchzuführen irgendwo. Aber höhere Wesenheiten müssen das Weltganze im Auge haben und müssen zusehen können, wie hunderttausende Menschen umkommen. Auch das zählt überhaupt nicht. Es zählt überhaupt nicht, weil es geistig nicht zählt. Das Leid von tausenden Menschen zählt nichts. Nichts. Überhaupt nichts. Nämlich nicht, also weil man weiß, es ist nicht zu vermeiden. Die ganze Menschheitsgeschichte zeigt das. Das ist alles Folge des Sündenfalls letztlich. Das geht nicht nur durchs Menschenreich, es geht durchs Tierreich. Der Unterschied beim Menschen ist nur, dass er eben in dem Leiden auch einen Sinn erkennen kann, weil er sieht, dass da eine karmische Aufgabe. Ein Einzelkarma oder auch ein Menschheitskarma oder Volkskarma oder Gemeinschaftskarma drinnen ist. Und also das heißt, da wird eine ganze Menge von uns erwartet. Und Menschen, die einen Einweihungsweg gehen, wissen, dass sie dieses Karma auf sich nehmen müssen. Oder sagen wir besser, wollen. Man kann nie jemanden zwingen dazu von außen. Also das ist ganz klar. Also die großen karmischen Aufgaben, die wirklich in die Zukunft führen, also zu einem besseren Zustand, die müssen von Menschen freiwillig auf sich genommen werden. Das sind die am meisten zählen. Also das, aber.
Und irgendwann einmal hat man ja dazu gesagt.
Ja, natürlich.
Wissen wir das nicht.
Natürlich, wir wissen es, ja. Natürlich.
Das ist jetzt die große Aufgabe.
Das ist die große Aufgabe, ja. Das ist die große Aufgabe, da uns wieder irgendwie zu erinnern oder mitzukriegen. Hallo, ich habe das ja gewollt.
Ja. Egal was kommt.
Das ist in dem Zwiespalt sind wir dann immer irgendwo drinnen, natürlich. Also es ist nicht einfach. Und das muss man eben bei diesen ganzen Bildern da sehen dahinter, dass das nicht einfach ist und dass man trotzdem, also dass man dann zweitens die Bescheidenheit hat zu sagen, ich durchschaue nur so wenig von dem, ich kann nur so wenig. Das ist die größte Tugend eines Eingeweihten. Wenn der sagt, ich weiß eh schon alles, ich habe das Weltgetriebe durchschaut, dann ist er sicher gar nichts, dann ist er ein Unwissender. Also selbst der weiseste Eingeweihte durchschaut ein Zipfel von dem. Und es gibt darüber noch Ebenen, die viel, viel höher sind. Ich meine, wenn ich alle Eingeweihten der Welt zusammennehme, was die über die Dinge gesagt haben, finde ich noch lange nicht alles drinnen. Da sind noch weiteste Felder offen. Das heißt, es ist für jeden, der einen Entwicklungsschritt macht, ein Platz vor allem als genug. Ist mehr als genug. Ist mehr als genug. Also weit, weit über unsere Erdentwicklung im engeren Sinn hinaus gibt es da noch was zu tun und zu entdecken. Und aber eben wie gesagt, Voraussetzung ist einmal die Köpfung. Also der Verstand, der hilft hier nicht. Das Opfer des Intellekts ist zu bringen, so wird es auch oft gesagt. Also wenn ich den Einweihungsweg gehen will, muss ich das Opfer des Intellekts bringen.
Und dann, ja? Über das Wohnhaupt kann ich dann nachdenken.
Ja.
Die Möglichkeit haben.
Ja, natürlich. Also wenn ich was hereingeholt habe, dann kann ich ja nachdenken. Dann ist auch das Wort richtig, nachdenken. Da habe ich schon was hereingeholt. Und natürlich kann ich es jetzt in der Ordnung fassen. Ich kann mir von mir aus ein Schema machen. Die Rosenkreuzer haben sich unheimlich viel Schema da dann gemacht. Und die sind auch gut. Es ist gut, die Sachen dann einmal kristallisieren zu lassen. Weil solange ich nur in der Imagination jetzt wieder bleibe, habe ich für die Erde noch überhaupt nichts gewonnen damit. Dann erlebe ich zwar in der Imagination, aber ich kann es nicht weiter sagen, weil, was sage ich da?
Aber der Pythagoras hat dann ein Dreieck oder einige Dreiecke.
Ja, oder gewisse Gesetzmäßigkeiten herausgeholt, genau. Und das zählt. Das zählt. Also das heißt, dann ist es schon wieder sehr gut. Aber wir müssen uns sozusagen einen neuen Kopf erwerben, der jetzt bereichert ist durch die Imagination. Das ist der Punkt. Nicht nur mit alten äußeren Begriffen weiter wursteln. Weil die wirklich genialen Begriffe, die kommen eben aus dem Geistigen, kommen aus dieser Imagination, verstärkt durch die Inspiration, und dann hole ich es heraus. Und dann halte ich es fest. Dann habe ich ein Schema von mir aus, oder eine mathematische Gesetzmäßigkeit, was auch immer. Und das drückt sich eben auch aus jetzt in dem ganzen alchemistischen Prozess. Aber bevor ich auf das noch einmal eingehe, was eh ein bisschen auch da gezeichnet ist, wie geht es jetzt weiter? Also vierter Tag ist die Köpfung, in der Nacht werden die Schiffe mit den Särgen, also beladen, sieben Schiffe werden beladen mit den Särgen, beziehungsweise mit dem Kisterl, mit dem Mohrenhaupt. Für die anderen wird am nächsten Tag, am fünften Tag, da steht im Übrigen der Christian Rosenkreuz sehr früh auf, im Gegensatz zum vierten Tag, da hat er verschlafen, da ist er fast spät gekommen. Am nächsten Tag steht er sehr früh auf und sein Knabe, jeder hat ja einen Knaben als Diener, der ihn bedient. Diese Knaben im Übrigen, das ist ähnlich wie in der Zauberflöte, die drei Knaben sind dort, das hängt mit den höheren Wesensgliedern zusammen. Also das heißt in dem Fall mit dem Geist selbst vor allem. Und als Knaben deswegen, weil die sind ja noch gar nicht so weit entwickelt, in dem Sinn, dass sie unsere sind. Die sind noch ganz jung eigentlich. Und das heißt, das Geist selbst führt ihn ganz in der Früh, alle anderen schlafen noch, in die Grabstätte oder zur Grabstätte der Venus. Da gibt es eine metallene Tür. Und dort unten ruht die Venus. Es heißt sogar das Grab der Venus, aber es hat mehr den Eindruck, sie schläft dort. Und es gibt dann drinnen noch einmal ein extra Gemach, also wo sie dann wirklich drinnen ist. Und er kommt dort hinein, er sieht sie also in ihrer vollen Pracht sozusagen. Er berührt sie aber nicht. Und als er dann mit seinem Knaben wieder hinausgeht, kommt gerade der Cupidor, also der Sohn der Venus, dahergeflattert und schaut ganz besorgt, weil niemand ja dort hinein darf. Und normalerweise ist diese Ruhestätte der Venus auch verriegelt, versperrt. Sie wurde nur deswegen geöffnet, weil von dort die Särge geholt wurden, in denen die königlichen Leichname aufbewahrt werden. Was ist diese Venus? Das haben wir auch schon besprochen. Die Venus steht hier für die Liebe, klar. Aber Liebe hat hier überhaupt nichts mit Begierde zu tun, sondern Liebe ist hier in dem Sinn gemeint von reinster Lebenskraft, reinster Zeugungskraft, wenn man so will. Also die Kraft, die neues Leben schaffen kann. Das heißt, die höchsten ätherischen Kräfte sind damit letztlich gemeint. Bildekräfte. Die Venus hat eigentlich nichts mit Eros zu tun. Das kommt dann dazu, natürlich. Aber darum sagt ja Rudolf Steiner, der Liebeleib ist der Ätherleib, nicht der Astralleib. Auch nicht der geläuterte Astralleib, sondern der Ätherleib. Der ist der eigentliche Liebeleib. Also Liebe hat was mit Leben schaffen können zu tun. Das ist der eigentliche Kern davon. Und dafür steht die Venus im Grunde.
Unterscheidet sich auch nur durch einen Buchstaben.
Ja, ja.
Liebe,
ja, ja.
Und Liebe.
Ja, 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 ja. Richtig. Richtig. Liebe ist das, könnte ich sagen, wenn man es auch von dem Buchstaben her nimmt und das hat der Geiste gemacht, das einen Sinn. Mit dem I ist erstens der Ich-Einschlag drinnen und das Licht drinnen. Also das heißt, vom Leben, Liebe ist das vom Ich, vom Ich-Geist durchhellte Leben. Das ist es. Das heißt, es ist eigentlich dann in Wahrheit das christliche Element drinnen. Das ist es, also die Christus-Ich-Kraft. Oder die dann im Kleinen halt durch jedes menschliche Ich auch hineinkommt. Wenn ich im Ätherleib die Ich-Kraft geltend machen kann, dann habe ich einen wirklichen Liebeleib. Dann habe ich den Natur-Ätherleib auch umgestaltet in Waldschutz und Lebensgeist. Dann dafür stehen diese Venuskräfte auch. Weil sie sind ja hier durchaus im christlichen Sinn gemeint auch. Das Bild ist halt aus der Antike, aber es ist eine Verwandlung dessen bereits. Ja, und für die anderen Alchemisten, also die später aufgewacht sind, die anderen acht, die wissen nicht, dass die königlichen Leichname verladen wurden bereits in die Schiffe. Die glauben, dass sie noch da sind. Und für die wird eine Art feierliche Bestattungszeremonie aufgeführt. Mit viel Pomp und viel Pathos werden also die königlichen Personen begraben. Also Särge, noch einmal, es werden Särge gebracht und die werden begraben vor dem Schloss. Und eben nur der Christian Rosenkreuz weiß, dass das eigentlich alles ein Scheintheater ist. Also das zeigt, dass er einen tieferen Einblick in die ganze Geschichte hat. Und dann nach dieser feierlichen Scheinbestattung werden die Schiffe bestiegen und man fährt hinaus auf den See, weiter hinaus aufs Meer, durch eine Enge durch aufs Meer hinaus. Da werden sie von den Sirenen empfangen, die Sirenengesänge, diese Dinge kennt man aus der Odyssee irgendwo vom Homer. Ja, diese Sirenen sind auch nichts anderes als ein geistiges Tönen, das man halt einmal aushalten muss. Das ist so wie hier, ist es wie wenn ein Klang, eine Sprache da wäre, in der alle Worte aller Sprachen auf einmal erklingen würden und gesungen würden. Ja, wir wären wahnsinnig dabei. Aber so ist Inspiration als Bild. Das heißt, die Sirenen symbolisieren das eigentlich. Nur man hält es nicht aus. Der Mensch wird verrückt sozusagen, wenn er nicht vorbereitet darauf ist. Der Odysseus hat das bekanntlich auf seiner Reise so gemacht, dass er sich an den Mast binden ließ und den Matrosen oder seinen Schiffersleuten hat er die Ohren verstopft, dass die es nicht hören konnten, also die konnten rudern und er konnte sie wenigstens nicht rühren, das heißt, er konnte nicht davon, nicht irgendwelche irren Handlungen machen und er konnte sich aussetzen dadurch dem Sirenengesang und hat das überstanden. Das heißt, er hat diese Prüfung trotzdem irgendwie bestanden mit Ach und Krach, mit Hilfsmitteln, aber immerhin. Ja, und dann fährt man weiter aufs Meer hinaus bis zum Olympischen Turm. Der ist auf einer Insel, auf einer viereckigen Insel erhebt sich der Olympische Turm. Anspielung ist natürlich der Olymp, der Göttersitz, der griechische Göttersitz. Damit ist gemeint, ich komme jetzt in die geistige Welt im Grunde. Also über das Meer geht es jetzt endgültig hinaus, über die Seelenwelt hinaus, bis dort, wo ich wirklich im Devachan, in der eigentlichen geistigen Welt bin. Und dieser Turm hat 7 Stockwerke und am ersten Tag sind sie im untersten Geschoss, da ist ein alchemistisches Labor eingerichtet und da müssen sie alle möglichen Substanzen zubereiten, also Pflanzen zerreiben, Mineralien zerstoßen und daraus alle möglichen Säfte anrühren und in Flaschen füllen. Und das füllt sie aus bis zum Abend. Sie kriegen dann nur ein sehr karges Abendessen und schlafen am Boden mit nur einer Decke. Und der Christian Rosenkreuz geht in der Nacht noch hinaus, dieser Turm ist auch noch von einer Mauer umgeben und die ganze Insel ist von einer Mauer umgeben, die unheimlich dick ist, die 260 Schritte, das ist schon ganz schön. Ziemlich dicke Mauer, auf der kann man aber oben spazieren gehen und es ist klare Vollmondnacht. Aber dann sieht er, wie aus der Ferne Lichter, Flammen herankommen, wie sich der Himmel zu verdunkeln beginnt, die Mondscheibe beginnt sich zu verdunkeln, Sturm kommt auf und er flüchtet sich dann geschwind in den Turm hinein und dort schläft er dann ziemlich bald ein, weil ein Brünnlein plätschert so gemütlich in dem Labor vor sich hin, das schläfert ihn dann ein. Und am zweiten Tag geht es dann eben los mit dem eigentlichen Werk, mit dem alchemistischen Werk. Da gibt es jetzt noch was Kurioses, nämlich wie kommen sie hinauf in den ersten Stock. Das ist nämlich so, dass es da immer eine Luke gibt, die oben geöffnet wird und da muss man jetzt hinauf durch diese Luke. Und da wurden ihnen jetzt ausgehändigt, sprich durch Los zugewiesen, entweder eine Leiter, die ist ziemlich schwer zum Mittragen, der Christian Rosenkreuz zum Beispiel muss eine Leiter tragen, ist zuerst nicht ganz glücklich damit, weil die ziemlich schwer ist. Dann gibt es ein Seil als Möglichkeit, also dass man auf ein Seil raufklettert. Das ist sehr mühsam, ist zwar bequem mitzutragen, weil man kann es einfach herumbinden, aber dann hinaufzuklettern, also kriegt man ziemliche Schwielen an den Händen. Also der Christian Rosenkreuz ist dann froh, dass er doch die Leiter hat. Und ein paar bekommen auch Flügel. Die sind natürlich sehr schnell oben. Also so schnell ist der Christian Rosenkreuz nicht oben. Immer die Leiter. Also es geht einmal in den zweiten Stock zur Leiter. Da wird jetzt ein brunnenartiges Ding aufgestellt, das so mehrere Etagen hat. Unten ist ein großes ovales Gefäß, von dem Christian Rosenkreuz sich ganz sicher ist, dass da die Leichname der Königinnen und Könige drinnen sind. Und so ist es auch. Und da wird jetzt ein alchemistischer Prozess in Gang gesetzt, also da zirkulieren Flüssigkeiten und diese Leichname werden letztlich aufgelöst. Und diese aufgelöste Flüssigkeit wird dann aufgefangen in einer goldenen Kugel. Also eine goldene Kugel gibt es, da wird dann diese Flüssigkeit hineingelassen und diese Kugel wird dann hinaufgeschafft bereits in das dritte Stockwerk. Es muss im Übrigen noch irgendwie einen anderen Weg hinaufgehen, weil die Jungfrau Alchimia mit ihren Begleiterinnen, die ist immer schon oben. Wenn die Luke aufgeht, schaut sie immer schon runter und die ist offensichtlich nicht mit Leiter oder irgendwas raufgekommen. Also irgendwo gibt es da noch andere Wege. Aber unsere Alchemisten müssen halt diesen mühevollen Weg gehen. Und jedenfalls wird dann im dritten Stockwerk die Kugel aufgehängt an einer Kette, die ist ziemlich schwer. Also Christian Rosenkreuz sagt extra, also die Kugel war außergewöhnlich schwer für ihre Größe. Und dieser Saal ist jetzt sehr merkwürdig gebaut, weil er hat Fenster, wo das helle Sonnenlicht hereinstrahlt und es gibt Türen zwischen den Fenstern. Wenn man die Türen aufmacht, ist dahinter aber kein Raum oder so etwas, sondern ein Spiegel. Und die Spiegel sind aber so geschickt angebracht, dass sie das ganze Sonnenlicht sammeln und konzentrieren dann auf diese Kugel, die von der Decke herunterhängt. Und dadurch wird die Kugel aufgeheizt. Und offensichtlich geht dadurch irgendein Prozess in der Kugel vor sich. Das lässt man so eine Stunde etwa einwirken, das Sonnenlicht. Und das ist so grell, also die ganze Kugel ist durch diese Beleuchtung so grell, dass es fast noch greller als die Sonne selbst erscheint. Man kann also kaum hineinschauen. Und nach einer Stunde sagt dann die Jungfrau Alchimia, so jetzt ist es genug. Dann werden die Türen wieder zugemacht, damit ist dieser Heizeffekt weg und dann wird Frühstück zu sich genommen, wenn ich mich recht erinnere, hat das Ganze um 7 Uhr, war der Prozess fertig, um 7 Uhr in der Früh. Und nach dem Frühstück geht es also weiter in den nächsten Stock hinauf. Die Kugel wird hinaufgebracht. Also, ja, vorher wird sie nicht hinaufgebracht, sie wird vorher mal auseinandergeschnitten. Die Frage war, womit wird sie auseinandergeschnitten? Die Kugel scheint sehr hart zu sein, sie wird mit einem Diamanten auseinandergeschnitten. Der Christian Rosenkreuz macht den Vorschlag, es mit einem Diamanten auseinanderzuschneiden. Das ist wichtig, dass es ein Diamant ist. Und was zum Vorschein kommt da drinnen, ist jetzt ein großes weißes Ei. Die Flüssigkeit, nämlich die vorher in diese Kugel eingefüllt wurde, war eine blutrote Flüssigkeit. Und durch dieses Erhitzen mit der Kraft der Sonne ist aus dem ein weißes Ei geworden. Und dieses weiße Ei wird jetzt in den nächsten Stock geschafft und dort in einem Sandbad erwärmt, ausgebrütet sozusagen. Und tatsächlich kommt da was heraus. Und wie überraschend, ein Vogel kommt heraus. Ein Vogel kommt heraus. Und zwar pickt er sich selber heraus und ist also ein relativ wenig zahmer Bursche, ist also ziemlich wild. Er ist am Anfang auch noch ziemlich blutverschmiert, schaut er aus. Also er schaut nicht sauber aus und ordentlich, ziemlich zerzaust und zerrupft. Und er ist sehr, sehr wild. Und es bedarf dann einiger Prozeduren, um ihn zu besänftigen. Vor allem muss er gefüttert werden. Und mit verschiedenen Arten von Futter wird er gefüttert. Aber es ist immer, wie Christian Rosenkreuz sich ziemlich sicher ist zumindest, dass er gefüttert wird mit dem Blut der königlichen Personen. Und zwar von verschiedenen königlichen Personen. Und so stufenweise wird er etwas zahmer. Also beim zweiten Mal ist er schon etwas zahmer. Er hat zuerst ganz schwarze Federn. Da ist er besonders wild. Dann verliert er diese schwarzen Federn und kriegt weiße Federn. Da ist er schon etwas zahmer. Und dann zum Schluss kriegt er ganz buntes Gefieder. Das sind typische Stufen im alchemistischen Werk. Die letzte steht schon da, die Frau der Paronis. Das heißt nichts anderes als der Pfauenschwanz. Also das können wir jetzt nicht zerstören. Also das schillert einfach in allen Farben, was da rauskommt. Und vorher, die Stufen sind erstens die Schwärzung im alchemistischen Werk, die Nigredo. Nigredo heißt schwarz, also Niger heißt schwarz. Davon kommt das Wort Neger, das man halt nicht mehr verwenden. Die Stufe der Schwärzung ist, dass eigentlich ein Material erst abgetötet werden muss, bevor ich ein neues, höheres Geistiges damit verbinden kann. Ich muss also ein altes Geistiges heraustreiben, das heißt, ich muss den Stoff abtöten. Das ist ja auch ein Prozess, den wir ununterbrochen durchführen, wenn wir zum Beispiel Nahrung oder was aufnehmen, egal was wir aufnehmen, es muss in einen toten Zustand übergeführt werden, bevor wir uns damit verbinden können und das in unsere Lebenskräfte aufnehmen können. Wehe, es kommt was Lebendiges sozusagen hinein, dann kommt eine Immunreaktion, dann wehrt sich der Körper dagegen, weil irgendwas Fremdes, Lebendiges verträgt er nicht drinnen. Das würde also unsere ganze eigene Lebenstätigkeit in Wald durcheinander bringen.
Also auch in uns passiert ununterbrochen diese Niederlage.
Ja. Die Bakterien sind lebendig.
Die sind lebendig, das ist richtig. Die werden im Zaum gehalten und die sind natürlich also ganz spezielle, die eine gewisse Koevolution mit den Menschen durchgemacht haben. Das heißt, die sind ausgenommen davon. Die sind also so markiert sozusagen, dass sie doch eigentlich vom Körper angenommen werden.
Außer wir kriegen Fremde.
Außer wir kriegen Fremde, ja.
Dann, von den Händeln, die Bakterien. Die
Genau. Also das, und wir haben ja tausende verschiedene solche Mikroorganismen in uns. Und die gehören aber eben zu uns. Das ist der Punkt. Also die gehören zu uns. Wir sind eben in Wahrheit eine Riesenkolonie von Kleinlebewesen auch da drinnen. Ich meine, so wie unsere Zellen ja auch im Grunde Kleinlebewesen sind, die sich verbunden haben miteinander zu unserer ganzen Gestalt. Und das wäre schon allein wieder ein ganz weites Thema. Also die dürfen, die müssen sogar. Aber die können in uns leben, weil sie sozusagen zu unserer eigenen Lebenswelt dazugehören, zu unserer eigenen inneren Lebenswelt dazugehören, als unverzichtbarer Bestandteil. Also wehe, wir haben sie nicht. Wenn die Darmbakterien zum Beispiel, dann was, wenn die durch Antibiotika oder was geschädigt sind, dann haben wir Verdauungsprobleme und alles Mögliche. Das ist also sehr heikel. Also diese Nigredo, diese Schwärzung muss durchgeführt werden und dann kommt die nächste Stufe, die Weißung. Also dann kann ein neues Geistiges herein, dann ist ein neuer, reiner, weißer Stoff einmal, der unbeschrieben ist und in den kann jetzt Geistiges herein. Und die dritte Stufe, wo das neue Geistige drinnen ist, ist bei den alten Alchemisten wurde das meistens die Stufe der Citrinitas genannt, der Gelbung. Und da hat man eher sogar die Cauda Baronis, den Pfauenschwanz, als negativ angesehen, vor allem dann, wenn er bleibt. Wenn er sich vorübergehend zeigt, dann ist es gut und das meinen eigentlich auch, ist auch hier gemeint. Also es ist nicht dieses schillernde Ding als letztes, aber es geht durch so eine schillernde Phase durch, bis es dann in was Gelbliches hineinkommt. Das hat man eben auch mit äußeren Substanzen gemacht, aber es ist auch ein Punkt für eine innere Entwicklung. Ja, wenn ihr nehmt die Schwärzung, die Weißung, dann sind das die zwei Sachen, aus denen zum Beispiel Goethe in seiner Farbenlehre die Farben erklärt, aus dem Zusammenwirken von Licht und Finsternis, Helles und Dunkles. Aus dem entsteht durch Steigerung sozusagen die Farbe letztlich. Aus dem kommt es zustande. Und die Farbe, die nächste am Licht ist, aber eben schon Farbe ist, nicht bloß schwarz-weiß, sondern Farbe ist. Schwarz-weiß könnte man so sagen, das Weiße ist das rein Geistige, das Schwarze ist das rein Ungeistige, das Entgeistigte. Da gibt es aber kein Seelisches noch drinnen. Das Seelische hängt mit der Farbe zusammen irgendwo. Und die Frage ist, wenn es der Pfauenschwanz ist es sehr leicht, dieses Luziferische, das hat gleich alle Farben, bunt, in allen Farben strahlend. Wenn man es ein bisschen zahmer angehen will, dann fängt man an, was ist die nächste Farbe am Lichte? Wenn sie das Weiß abdunkelt, das ist das zweite Gelb, das Gelbliche. Also das heißt, Licht, wenn es verdunkelt wird, das sehen wir sehen, wenn es je dunkler es wird, desto gelblicher wirkt das Licht. Seht ihr das? Kriegt einen gelblichen Stich. Also das heißt, Licht, das verdunkelt wird, das durch etwas Trübendes hindurchkommt, kann man schön zeigen mit einer Taschenlampe, mit einer alten Taschenlampe, mit den LED-Leuchten geht es nicht, weil die haben so einen starken Blaustich im Licht drinnen, dass das nicht dem Sonnenspektrum entspricht, da funktioniert es nicht. Aber die alten Glühlampen, mit denen geht es, glaube ich, nur Papierschichten davor halten. Zuerst ist es noch ganz schön weiß, dann wird es deutlich gelblich, bis es orange wird und in ein dunkles Rot übergeht, bis dann irgendwann einmal das so viele Papierschichten sind, dass man nichts mehr sieht. Aber es wird also abgedunkelt zum Gelblichen und dann später sogar zum Rötlichen. Das ist die eine Art, das zu schildern. Die andere Art sind, wir haben ja gesprochen, dass da ein, so ein Destillationsprozess passiert, dieses Brünnchen da, wo die Leichname aufgelöst werden der Könige und wo da offensichtlich irgendwelche Dämpfe aufsteigen und wieder zurückkommen. Also so eine alchemistische, also ein alchemistischer Apparat war der Alambik. Da gab es also einmal so einen Ofen, in dem Feuer gemacht wurde. Und dann gibt es ein Glasgefäß, meistens was aus Glas oder aus Keramik, konnte auch aus Kupfer sein, je nachdem. Da wird die Lösung, die ich jetzt verwandeln möchte, gekocht. Dann steigen Dämpfe auf. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Die Dämpfe, die aufsteigen, das heißt auch oder hieß für die Alchemisten, dass aus dieser Stoffesmasse das Geistige herausgeholt wird. Es dampft sozusagen hinauf. Und wird hier oben in einem solchen Destillationskopf aufgefangen, könnte man sagen. Es entweicht nicht einfach in den Himmel hinaus, sondern es wird hier in diesem Ding, aber ausgesetzt der Wirkung des ganzen Kosmos. Das war das Wichtige. Und das hat man auch Mohrenhaupt genannt. Oder Maurenhaupt auch. Der Grund war, weil das erstens so eine Kugel war, es hat wie ein Turban ein bisschen ausgeschaut, insbesondere dadurch, dass das meistens entweder mit feuchten Tüchern umwickelt war, damit es einen ordentlichen Kühleffekt hat, weil diese Flüssigkeit, also der Dampf sollte hier wieder sich verflüssigen und geht dann da hinunter. Also wie beim Schnapsbrennen. So. Also Schnapsbrennen ist auch ein alchemistischer Vorgang.
Destillieren
sagt man heute. Heute sagt man destillieren. Und nur das Bild dahinter war, der Sinn des Destillierens war, dass ich hier in diesem feinen Dampfzustand, in diesem Mohrenhaupt eben die Substanz den Himmelskräften aussetze. Und die ich jetzt auffange, ist erstens einmal befreit von den unreinen Bestandteilen, die da drinnen sind, und ist zusätzlich eben aufgeladen, könnte man sagen, durchgestaltet durch die himmlischen Kräfte. Das hat durchaus etwas für sich. Das hat durchaus etwas für sich, also weil da die kosmischen Rhythmen natürlich einwirken. Und die sind anders, die hängen ab von der Konstellation, die draußen, sprich von der Jahreszeit und so weiter. Es wird also den kosmischen Rhythmen ausgesetzt. Man muss sich denken, dass das oft lange, lange Zeit in Betrieb war. Da ging es nicht nur darum, ich verdampfe das und fange das auf. Vielfach war das dann auch so, dass das wieder zurückgeleitet wurde und man geschaut hat, dass wirklich nur ganz, ganz wenig rauskommt, dass das lange dauert, bis das alles drüben ist. Sondern dass das möglichst lange ausgesetzt bleibt, diesen himmlischen Kräften, solange halt eben auch eine günstige Konstellation zum Beispiel herrscht oder diese Dinge. Und aus diesem ganzen Prozess ist eben dann hier in dem Fall diese Flüssigkeit herausgekommen, die dann in diese goldene Kugel gefüllt wurde. Diese rote, starke rote Flüssigkeit, die in die Kugel
gekommen ist und in der dann das Ei gefunden wurde, das Ei, aus dem der Vogel herausgekommen ist. Und der Vogel wird halt eben gefüttert mit dem Blut der königlichen Personen. Also dessen ist sich Christian Rosenkreuz zumindest ziemlich sicher. Es sagt ihm niemand, dass es so ist, aber er durchschaut das irgendwie. So.
Passiert das jetzt wirklich oder ist das eine
Legende? Naja, das ist eine Erzählung. Es ist eigentlich, das Ganze ist eine Imagination. Es ist also nichts, was in der Form irgendwo äußerlich passiert wäre. Aber es schildert den geistigen Einweihungsweg des Christian Rosenkreuz. Also dieses Begründers des Rosenkreuzer Ordens. Was er will in Bildern schildern, was ist notwendig, damit ich aus mir einen höher entwickelten Menschen mache, sagen wir es einmal so. Und er schildert es eben in alchemistischen Bildern. Und zwar deswegen schildert er es aus alchemistischen Bildern, weil bei den Rosenkreuzern das Wichtige ist, er sagt, alles, was geistig passiert, hat seinen größten Wert erst dann, wenn es verwandelnd bis ins Physische hineingeht. Das heißt, die geistige Entwicklung und primär mal ins eigene körperlich-physische natürlich, das umgewandelt wird. Also das heißt, es geht Richtung, und zwar das ist ja im Sinne des Christentums gedacht, also das heißt Auferstehung. Dort zielt es hin, Vergeistigung letztlich des physischen Körpers. Weil der Weg in die Zukunft ist der, die Vergeistigung des physischen Körpers. Das ist auch die wichtigste, weil ich meine, das, was wir in unserem Seelischen tragen und womöglich in unserem heutigen Alltagsbewusstsein tragen, das ist ja nichts im Grunde. Das ist keine weltverändernde Kraft. Die weltverändernde Kraft liegt in unserer Physis eigentlich drinnen. Nur ist sie hier auf Erden getrübt halt durch die Folgen des Sündenfalls, durch die Widersacherkräfte. Aber ich meine, vergleicht es nicht bitte, die Weisheit, die nur wirkt in der Lebenstätigkeit unseres Organismus. Das bin ich beim Ätherleib erst. Wenn ich zum physischen Leib hinuntergehe, der architektonische Bau des ganzen Körpers, der ist so genial. Die Strukturen, die drinnen sind, die Strukturen, die drinnen sind, ja, von mir aus wie eine einzelne Zelle aufgebaut ist. Wie aufgebaut ist, ja, man kann durchaus sagen, die ganzen Apparate, die da drinnen auch funktionieren, damit das Leben funktionieren kann. Wenn man sich nur anschaut, was die Genetik da alles sagt, ich bin kein Fan von den Genen und mittlerweile sind die Gene wirklich zum Gähnen, weil man mittlerweile drauf kommt, erstens einmal, in unserer genetischen Anlage, also in der DNS, das sind die Erbmoleküle sozusagen, was man sagt, gab es ja so bis zum Jahr 2000 oder ein bisschen darüber hinaus den großen Hit, also wenn das enträtselt ist, dass dieses Erbmolekül, wenn ich das analysiert habe komplett, dann wissen wir, was der Mensch ist. Und es ist ja tatsächlich im Jahr 2000 mehr oder minder entschlüsselt worden, halbwegs fertig war es in Wahrheit 2003, ganz fertig ist heute noch nicht, aber es ist wurscht, es ist zu 99% aufgeklärt. Nur jetzt wissen wir, dass wir damit praktisch nichts anfangen können oder wenig anfangen können. Jedenfalls erklärt es uns nicht, was der Mensch ist. Es erklärt uns nicht, warum ein Organismus wie der Mensch so oder so gestaltet ist. Es erklärt uns sehr, sehr wenig. Man dachte früher, also diese Gene sind dafür zuständig, dass sie das ganze Eiweiß unseres Körpers bestimmen, wie das aufgebaut ist. Vom Blutfarbstoff, vom Hämoglobin bis zu den Strukturproteinen, alles. Also das ist das, was unserem Körper die Struktur einerseits und die Funktionalität auf der stofflichen Seite gibt. Jetzt weiß man heute, dass die Gene nur 1% dieses Erbmoleküls dort überhaupt Proteine erzeugen. Ist also für die Proteine zu 1%. Der Rest, aha, war mal das große Aha, was ist der ganze Rest? 99% könnte nicht einfach unnötig sein. Das klingt irgendwie komisch. Jetzt ist man dabei, mittlerweile darauf zu kommen, dass dort einmal unheimliche Regulationsmechanismen drinnen sind. Also das heißt, da werden Moleküle erzeugt, also meistens sogenannte RNA, nicht die DNA, sondern die RNA, also DNA, das ist die menschliche Erbsubstanz, die wird übersetzt in die RNA, die hat aber auch regulatorische Effekte, die unheimlich kompliziert sind. Und das ganze Erdmolekül ist in einer riesen Eiweißhülle eingepackt oder herumgewickelt, vielmehr um Eiweißhüllen. Und da spielen sich die eigentlich interessanten Prozesse ab. Jenseits der Genetik, der üblichen. Da sind jetzt plötzlich Dinge drinnen, wo die ganzen Umweltfaktoren eine Rolle spielen, wo das Verhalten des Menschen eine Rolle spielt. Und diese Dinge werden auch vererbt und haben mit der eigentlichen Erbsubstanz gar nichts zu tun. Also es ist unheimlich kompliziert, was sie da tut. Und das alles sind die Spitze des Eisberges. Also wir wissen heute, dank der Genforschung, dass wir nichts wissen. Im Grunde. Das Nichtwissen füllt riesige Bibliotheken, ist eine unglaubliche Weisheit, die da drinnen ist. Es ist unheimlich ausgetüftelt, wie da alles miteinander funktioniert, von dem bisschen, was man überschaut hat. Und wir wissen, dass wir nicht einmal so einen Bruchteil davon wissen. Und da sind wir jetzt wirklich nicht einmal nur im Ätherischen, sondern im rein Physischen drinnen. Also das heißt, im physischen Leib des Menschen ist der physische Leib des Menschen ist die kristallisierte kosmische Weisheit, kann man sagen. Es ist die kristallisierte kosmische Weisheit von 4 planetarischen Entwicklungszuständen. Weil die Anlage des physischen Leibes gab es schon auf der alten Wärmewelt, auf dem alten Saturn. Auf der ersten, natürlich nicht so, sondern nur als Wärme, aber mit den physischen Gesetzmäßigkeiten. Da fängt es an. Dann geht es auf die alte Sonne weiter, kommt der Luftzustand dazu. Also das heißt, dann ist der physische Leib damals eine Art Luftgebilde. Auf dem alten Mond wird es was Wässriges und heute wird es etwas in kompakten Strukturen. Die fassen wir heute. Das heißt, die Weisheit aller Entwicklungszustände ist kristallisiert im physischen und insbesondere im physischen Leib des Menschen. Die Natur draußen sind im Grunde die Bruchstücke davon, die zurückgelassen wurden. Aber was durchgeht, ist ja im Grunde der Mensch. Und egal, ob der jetzt Pflanzen, Tiere aus sich heraussetzt, Mineralien aus sich heraussetzt, eigentlich stammt es aus dieser Urweisheit. Und der Mensch ist der Einzige, der sie aber in seinem Gesamtwesen bewahrt hat, so richtig. Draußen habe ich nur mehr die Reststücke davon. Wir haben diese Weisheit in unserem physischen Leib. Darum kann man auch bis zu diesem alten Saturn zurückblicken. In Wahrheit hängt es damit zusammen, dass wir bis in die Tiefe unseres physischen Leibes als Eingeweihter hineinschauen können. Da erlebe ich das. Auf dem Grunde dessen steckt nur immer die alte Saturnwärme, die sich in die Sonnenluft verwandelt hat, in das Mondenwasser und jetzt in das feste Erdelement. Und das Ziel der Entwicklung das Ziel dieses Prozesses, des alchemistischen Prozesses, auch das Ziel des Rosenkreuzertums ist, diese gesamte Weisheit voll bewusst und in individualisierter Gestalt durch das Ich zu ergreifen. Und damit, das wird erst am Ende jetzt natürlich dieser ganzen planetarischen Entwicklungen sein, das heißt im siebenten planetarischen Zustand werden wir das wirklich haben. Aber jetzt fangen wir an. Und Rosenkreuzertum heißt diese Weisheit ergreifen. Daher hat zum Beispiel das Rosenkreuzertum oder auch die Anthroposophie in Wahrheit viel mehr mit der materialistischen Naturwissenschaft gemein als mit alten Mystikern. Weil alte Mystiker, Mystik zum Beispiel, steigt in Wahrheit hinein bis ins Seelisch-Astralische und nicht weiter. Ein bisschen was von den Ätherkräften kommt vielleicht herein und das wird aber dann meistens missdeutet. Bei ganz wenigen, die wirklich durchschauen, was es ist. Wenn sie es durchschauen, dann sehen sie, aha, eigentlich schaue ich hinein in die materiellen Vorgänge meines Organismus, dann schaue ich tief genug hinein. Aber die meisten Mystiker bleiben hängen bei den Bildern, die halt da stecken, die im Astralischen sind. Der Alchemist geht viel, viel tiefer. Der erkennt das, was der Mystiker sieht in seinen Bildern, das heißt, der sich in sein Inneres versenkt. Der Mystiker ist der, der sich in sein Inneres versenkt. Dann komme ich einmal in Zustände, die mir normalerweise nicht bewusst sind, die so unterbewusst sind. Je tiefer ich da hineingehe, desto mehr haben sie zu tun mit körperlichen Prozessen, mit Lebenskräften, die drinnen sind, aber auch mit der physischen Tätigkeit, aber jetzt halt von der anderen Seite erlebt. Nicht von außen betrachtet, sondern von innen her betrachtet. Aber beim Rosenkreuzertum geht es so weit, dass ich jetzt die Verwandlung dieser Prozesse, die ganz bewusste Verwandlung dieser Prozesse anstrebe. Und da muss ich sie erst einmal ganz klar erkannt haben. Da kann ich nicht nur in den schönen Bildern bleiben, die der Mystiker vielleicht erlebt, sondern ich muss wissen, aha, das ist aber Gallentätigkeit eigentlich. Ja, ich erlebe da einen Engelreigen. Der Engelreigen ist aber die Gallentätigkeit. Ja, es ist schon eine gewisse Richtigkeit da, dass ja die höhere und höchste Hierarchie mitarbeiten dabei. Aber trotzdem hat es nur unter Anführungszeichen mit der Gallentätigkeit zu tun. Also wenn ich das jetzt irgendwo sonst wo in den Kosmos einfach hinaus versetze, stimmt das Bild nicht. Da irre ich mich, sondern ich sehe es richtig, wenn ich sehe, wie arbeiten höhere Hierarchien mit Gallentätigkeit, Lebertätigkeit, Gallentätigkeit, Nierentätigkeit zusammenzubringen und so weiter. Dann kann ich das natürlich als Mediziner nützen sozusagen, also wirklich spirituelle Medizin entwickeln und sozusagen von innen sehen und damit ergänzen, was der Anatom von außen betrachtet. Weil wir kennen den Körper nie von innen. Auch wenn ich ihn noch so sehr aufschneide und seziere, sehe ich immer nur Außenseite. Der Mystiker, wenn er richtig und voll bewusst hineingeht, sieht sozusagen von der seelisch-geistigen Innenseite her. Und beides würde zusammengehören. Also das heißt, die Medizin der Zukunft hat beides zusammen. Das wird ja auch im Grunde angestrebt in der anthroposophischen Medizin. Daher ist die anthroposophische Medizin nicht einfach eine Alternativmedizin zur Schulmedizin, sondern sie ergänzt sie. Es ist eine anthroposophisch erweiterte Medizin. Das heißt, einerseits die Betrachtung von außen, im Grunde wie der Naturwissenschaftler, und die zweite Seite von innen dazu. Also beides gehört zusammen.
Und
das wäre jetzt zum Beispiel, wenn die Gallentätigkeit nicht funktionieren würde und dieser Engelreigen quasi sich sträubt.
Wird man das im Bild sicher erleben? Wird man im Bild sicher erleben, wie da eine Störung drinnen ist? Ich muss es eben einfach nur richtig deuten. Das ist die Kunst, weil viele Mystiker schildern dann alle möglichen bildhaften Erlebnisse, Engelgestalten, die mit Dämonen ringen oder alles Mögliche. Die Kunst ist dann zu wissen, was bedeutet das. Ist das jetzt wirklich die Galle, die nicht funktioniert, oder ist es die Leber, oder ist es irgendwas, was im Hirnkastel nicht funktioniert? Das muss ich zuordnen können. Solange ich nur das Engelbild sehe und nicht weiß, wo das hingehört, nutzt mir das nichts. Das ist die Schwierigkeit einfach dabei. Und das gehört zusammen. Wir sind noch lang nicht dort. Wir sind noch lang nicht dort, nicht? Weil es wird noch nicht so viel auch anthroposophische Mediziner geben, die ganz klar auch eben dieses innere Bild dazu haben.
Das dauert lange.
Das dauert lange.
Das dauert oft ein Jahr, bis sie wirklich wissen, was.
Ja, das ist nicht so einfach.
Ja,
das ist nicht so, wir sind erst am Anfang also von diesen Dingen. Ja, aber
wenn man die Geduld aufbringt,
ja.
Dann, das kann ich mir erinnern, wie mit Robert mit schweren Asthma. Ja. Die Ärztin hat mir gleich, eine alte Dame, hat gesagt, aber wir brauchen Geduld.
Und nach
einem Jahr hat sie gesagt, jetzt haben
wir es. Ja. Nein, es ist sehr schwierig, weil es ist natürlich eben auch ganz individuell. Es gibt nicht das Bild kenne ich schon von irgendwo, das schaut bei jemand anderem wieder ganz anders aus. Das ist noch dazu noch einmal schwieriger, jetzt bei wem anderen hineinzuschauen sozusagen und das zu spüren. Schwerer, es ist einerseits schwerer, es hat andererseits ist es leichter, diese Distanz zu haben, die auch wichtig ist. Also wenn ich mich selber reinschaue, komme ich sehr leicht, verbindet sich das mit dem eigenen Ego und ich sehe dann das, was ich sehen will. Das aber kommt auch sehr leicht.
Ich muss sagen, aber dann dieser Weg hat mir die Heilung gebraucht, das was die Schulmedizin nicht können hat. Da waren sie schon bei Cortison.
Ja.
Das ist eigentlich das Ende immer. Ne?
Ja, richtig, ja.
Die Menschen werden nicht alt, schon gar nicht ein Kind. Ne?
Ja, das ist vor allem ist es keine Heilung, also das ist keine wirkliche Lösung.
Ja.
Aber trotzdem muss man wissen, dass nämlich es wäre auch für die äußere Medizin, wo man wirklich auch mit Stoffen, Substanzen oder Heilmitteln eben arbeitet, jetzt nicht immer nur mit homöopathischen Mitteln zum Beispiel. Weil es ist ja auch in der anthroposophischen Medizin so, es ist nicht immer, ist es ein homöopathisches Präparat, also ein potenziertes Präparat. Es kann sehr wohl auch eine physische Substanz sein, die als solche ihre Wirkung hat.
Ja, die nehmen sich das aus Pflanzen und Metallen.
Ja, sicher, es kommt natürlich darauf an, von wo es kommt. Aber es gibt eben die eine Art, die mit dem trotzdem aus Pflanzen, aus Mineralien, auf jeden Fall aus dem Naturbereich gewonnenen Stofflichen arbeitet. Es gibt aber auch die, wo es ins Homöopathische hineingeht, wo dann vor allem bei den sogenannten Hochpotenzen ist ja dann nur mehr eine rein ätherische Wirkung da. Weil da ist stofflich gesehen nichts mehr von der Ausgangssubstanz da. Also wenn ich es chemisch analysiere, ist es ein reines Lösungsmittel. Das ist ja das, was immer wieder den Homöopathen vorgeworfen wird. Also gerade bei den Hochpotenzen, bitte ergibt es dem ein reines Wasser-Alkohol-Gemisch, was... Es ist ja Charlatanerie. Nur was sie nicht wissen, ist, dass das eben ganz andere innere Strukturen gewonnen hat. Dadurch, dass es ursprünglich aus einer bestimmten Substanz hergestellt wurde, die darin aufgelöst war, das wird verdünnt. Da ist ganz wichtig der Schüttelprozess. Der Schüttelungsprozess setzt es wieder in Bewegung, dynamisiert es und da werden diese Kräfte, die Formbildekräfte, die in der Substanz drinnen sind oder die mit der Substanz zusammenhängen, die werden jetzt auf das Lösungsmittel übertragen und bilden dort Strukturen drinnen. Und diese Strukturen sind dynamisch, regenerieren sich die immer wieder. Weil man wirft auch oft vor, naja, okay, das kann ich mir schon vorstellen, da war eine Substanz drin, das hat die Struktur des Wasser-Alkohol-Gemisches verändert. Aber die Veränderung bitte innerhalb von Pikosekunden, das ist also ganz, ganz wenig. Muss das wieder weg sein, das kann man physikalisch ausrechnen. Das stimmt aber eben nicht wirklich, weil diese Strukturen sich zwar auflösen, aber sie regenerieren sich wieder. Und das sorgt, dass eine ganze hierarchische Ebene von Formkräften in der Flüssigkeit sorgt dafür. Also das beginnt mit der Gefäßoberfläche, geht es Schritt für Schritt, werden die stabilisiert. Aber nur, wenn eben ausreichend dieser Schüttelungsvorgang passiert. Wenn es nur einfach zusammenschüttet und verdünnt, dann hat es nicht die Wirkung. Also da spielt das Schütteln also eine riesige Rolle. Potenzieren nennt man das. Nein, weil es wird eine Ausgangslösung genommen, die wird dann zum Beispiel aufs Zehnfache verdünnt. Dann habe ich eine sogenannte D1, eine Dezimalverdünnung, Dezimal heißt 10, also die erste Dezimalverdünnung, aufs Zehnfache verdünnt. Und dann nehme ich wieder das und verdünne es wieder aufs Zehnfache. Dann habe ich eine D2-Verdünnung, wieder. Und so geht es weiter und etwa ab D23 ungefähr kann ich sagen, ist nichts mehr von der Ausgangssubstanz im Grunde drinnen. Da ist es schon so verdünnt, wenn ich da ein bisschen was rausnehme, die Chance, dass da noch irgendein Flunkerl von der Ausgangssubstanz drin ist, die ist verschwindend gering.
Ist das jetzt, kann man sich das vorstellen, dass der Körper so stärkt, dieses verdünnte oder potenzierte immer wieder produziert?
Ja, genau. Diese, genau, genau, weil wir haben ja zum Beispiel das Blut oder die Lymphflüssigkeiten und so, die, wenn dort dieses potenzierte Präparat hineinkommt, überträgt es diese Strukturkräfte jetzt auf die Körperflüssigkeiten und gibt dem die Anregung dazu. Weil in Wahrheit sind auch, was als Blut durch uns fließt, als Lymphe durch uns fließt, die ganzen Flüssigkeiten, die machen das ja genauso. Da passieren ununterbrochen Homöopathisierungsvorgänge in unserem Organismus. Und ganz wesentliche Prozesse, das weiß halt die äußere Wissenschaft heute noch nicht, beruhen nicht auf den Stoffen, die drinnen durchlaufen, sondern auf den Formen, die da drinnen durchlaufen, den Formkräften, die durchlaufen, für die das Wasser oder das Blut oder was immer nur der Träger ist. Und das Wichtige ist nicht die Substanz, sondern die Form, die drinnen ist. Und da kann es sein, dass es Störungen gibt, dass gewisse Formkräfte eben verkümmert sind, weil eben wo ein Krankheitsherd ist. Und da kann jetzt das richtige homöopathische Präparat einfach einen Anstoß geben, diese Formkräfte hineinzubringen, sodass die wieder stabilisiert werden im Organismus.
Und jetzt haben wir eine Frage. Diese Hierarchien, da gibt es
ja
Kräfte der Form.
Ja, Geister der Form. Das sind die Elohim, das sind die Schöpfergötter eigentlich unserer Erde. Die, also wo es am Anfang heißt, dann die Elohim schufen den Himmel und die Erde. Die sind's. Das sind die bei unseren Tante, die zum Schluss dann also diese aus der Geste dann
diese
schenkende Gebärde machen. Genau, aber sie kommt da einmal diese Formkraft drinnen. Im Ehe ist eine ganz starke Formkraft drinnen.
Ja.
Und das verschenken sie. Und das verschenken sie. Also das Ehe ist eigentlich, ja, das wäre gar nicht so ein sympathischer Laut in Wahrheit, aber der macht die Gestalten. Der bildet Gestalten bis ins Physische hinein. Und das wird verschenkt. Und das sind Dinge, die da drin wirken. Also das heißt, die Formkräfte, die in unserem Organismus tätig sind, hängen mit den Elohim zusammen. Sowohl die Formen jetzt des Physischen, wenn ich mir einen Knochen anschaue, wie der gebaut ist zum Beispiel, oder diese dynamischen Formen, die im Ätherischen drinnen sind. Nur spielen da dann auch die Geister der Bewegung eine Rolle, die Dynamis.
Genau, Dynamis. Exosiere,
genau.
Dynamis und
die Kyriotetes.
Genau. Auch wieder drei.
Wieder drei, das ist eine wichtige Hierarchie. Und da steckt eben immense Weisheit drinnen. Weil diese Kyriotetes, die Geister der Weisheit, die tragen hohe Weisheit in sich. Mhm. Und das sind aber noch immer nicht die höchsten, nicht? Weil es geht ja dann noch höher auf, Throne, Cherubim, Seraphim. Und dann kommt erst die Trinität. Also das geht noch weit, weit hinaus darüber. Aber die alle wirken da drin irgendwo. Und diese Rosenkreuzer Weisheit oder diese alchemistische Rosenkreuzer Weisheit sucht also diese Weisheit da wirklich bis ins Physische hinein. Und versucht sie aber weiterzuentwickeln, weil trotzdem, das ist alles noch nicht fertig, weil es wartet darauf, durch den Menschen weitergebracht zu werden. Ja, der Mensch soll sich daran beteiligen.
Er muss mithelfen.
Er muss mithelfen. Ja. Er muss mithelfen.
Ja.
Und das geht bis ins Physische hinein. Aber darum ist auch wichtig, dass man im geistigen Streben, im Rosenkreuzertum auch in dem Sinn ansieht und nicht nur als irgendwas da in geistigen Welten schweben und und diese Aufgabe nicht zu sehen, die da ist.
Ja,
die
eigentlich. Ich finde, es hat nur Sinn, wenn ich das wiederverwende für die Menschen.
Ja, genau.
Ja, ich kann mich nur als Vermittler oder
so ist es, ja. So ist
sehen,
es.
Ne?
So
aber,
ist es. So ist es.
Aber unwahrscheinlich. Es ist so unwahrscheinlich. Ja. Weil gelernt in Spritzen, die Hochpotenz, bin ich mit dem Robert wieder hinauf in die Berge.
Ja.
Und da habe ich genau die Anweisung gekriegt von Dr. Hans Moravanski.
Ja.
Ich habe ihm beim Rückgrat entlang diese Injektionen gegeben, genaue Anweisungen.
Ja.
Und ich wusste aber, dass mein Vater im Sterben liegt. Also, und das kann er sich ja nicht selber machen, gell?
Ja.
Drei Wochen lang war ich bei ihm da in den Bergen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, du, Robert, jetzt hast du diese Behandlung beendet, wir haben sie beendet, aber jetzt machst du es alles ganz genau alleine weiter.
Mhm.
Ich muss nach Wien zu meinem Vater, ich weiß, er liegt im Sterben.
Ja.
Und das hat er gemacht und da hat er erst gelernt, da war er schon 22 Jahre alt, auf sich selber aufzupassen.
Also,
und dann hat er vorher gesagt, du gehst jeden Tag hinauf zu dem heiligen Wasser. Dann musste er hinauf, bergauf gehen und die gute Luft neben diesen Medikamenten, die wir nicht gekriegt haben, sondern nur mehr Globuli und Drogen, hat er dann drei Wochen alleine gemacht und da habe ich das gelernt, das Spritzen am Kind.
Mhm.
Dann habe ich es für meinen Mann gegen Krebs auch dasselbe. Also es ist schon interessant, wie das ja dann durch Menschen, die das dann aber auch machen und die Geduld
haben. Richtig,
das war
anderen richtig.
Ärzte, ne, das war
Und
vor allem als Kind, der kriegt ja das nicht mit, der hat immer so, okay Mama, was du immer hast, das war ja gar nicht so schlimm. Tragen ja die Eltern die Verantwortung.
Ja, sicher, ja, natürlich.
Und die Eltern das machen. Aber er musste lernen, es dann
selber zu machen. Ja, natürlich.
Dann war er wirklich ausgeheilt.
Ja. Und das ist heute, wenn wer geheilt werden will oder Linderung zumindest da sein soll, wenn er es nicht selber ergreift, irgendwo wird es nicht funktionieren. Also nur das, ich lasse mich reparieren sozusagen. Ja, das,
die Kinder, denen schenkt man das.
Ja, natürlich. Das ist klar, das ist was anderes. Aber wenn einmal das Ich wirklich erwacht ist, dann...
Ich bin mit 22 Jahren machen müssen.
Ja.
Hat er das Schicksal so gebracht?
Es hat es richtig, richtig. Ja, toll.
Es ist aber enorm, dass trotzdem die Medizin halt schon so weit ist.
Ja.
Die Ärzte, aber die müssen dazu lernen, ne? Die normale Arztausbildung und dann das homöopathische müssen sie noch dazu lernen. Wir haben einen Dr. Detter gehabt, ein Zweig, der hat immer gesagt, nur für die Medizin, was uns Rudolf Steiner hinterlassen hat, müsste ich 7 Mal auf die Welt kommen, nur damit ich das verstehen kann,
was
da Rudolf Steiner hinterlassen
Es ist riesig. Es ist riesig, man kann aber eh nur einen Zipfel wo einmal anfangen
und tun,
ja. Also das Wesentliche ist das Tun.
Also noch 7 Mal auf die Welt kommen, dann.
Es ist aber auch so, also es steckt so viel drinnen und es gibt natürlich auch noch viel zu entdecken und viel Zusammenhänge zu sehen. Und letztlich muss man ja dann lernen, in der konkreten Situation die Dinge zu erkennen. Nicht nur sie im Allgemeinen die Zusammenhänge zu wissen, sondern konkret sie zu sehen, eben sozusagen. Wirklich dann auch sie irgendwann einmal in der Imagination zu erfassen, wirklich zu erfassen.
Und was war da noch? Diese Sonne, Mond und Erde? Dieses
da ging es nicht darum, wie sehr wir schon mit unserer, weil die moderne Wissenschaft beruht ja heute ganz auf den Berechenbaren. Und das Berechenbare hört aber schon auf bei einem sogenannten Dreikörpersystem. Schon das können wir nicht mehr berechnen. Ein Musterbeispiel ist Sonne, Erde, Mond.
Aber das ist ja auch eine ganz genaue Sache.
Ja, aber eben nicht ganz.
Nicht
genau.
Ganz.
Der Punkt ist, erstens, es ist in Wahrheit über länger, man kann es jetzt über ein paar viele tausende Jahre, 50.000, 100.000 Jahre, kann es problemlos auch mathematisch ziemlich genau vorausberechnen. Mhm. Aber je länger ich in die Zukunft blicke, desto unsicherer wird es, weil erstens das System nur, wenn ich nur diese drei nehme, nur näherungsweise rechnen kann. Es gibt keine exakte Rechenmöglichkeit dafür. Da fängt es einmal an. Also es gibt, ich kann mich nähern und mit einer bestimmten Genauigkeit, nur das hat genau das Problem, dass nach einem gewissen langen Zeitraum wird die Ungenauigkeit doch so groß, dass ich nicht mehr weiß, steht es da oder da. Weil wenn der Messfehler schon so groß ist, also der Rechenfehler so groß ist wie die Distanz, dann kann ich eigentlich gar nichts mehr aussagen.
Ja.
Und das passiert. Daher ist also das Dreikörperproblem ist nicht mehr lösbar. Und in Wahrheit, wenn ich nur unser Sonnensystem hernehme, haben wir nicht drei Körper, sondern wir haben die ganzen anderen Planeten auch noch, die weiß Gott wie viele Monde haben. Wir haben die ganzen Asteroiden, die herumfliegen. Also schon allein nur unser Sonnensystem ist, weiß ich nicht, die Asteroiden, man kennt die, glaube ich, jetzt 60 bis 100.000 oder so irgendwas. Und das ist natürlich auch wieder nur die Spitze des Eisberges, weil da gibt es genug kleine Trümmer. Alle spielen eine Rolle.
Ja.
Und die machen, dass dieses System nicht vorherberechenbar ist.
So.
Nicht vorherberechenbar ist. Und da fängt es eben erst an, interessant zu werden. Im Grunde, einzig vorherberechenbar wäre ein Zweikörpersystem. Also wenn ich nur die Sonne und die Erde hätte, ohne Mond und sonst rundherum nichts, sonst großer Leerraum, dann könnte ich es exakt ausrechnen. Aber so ist es halt im Kosmos nicht. Wir haben überall sozusagen mehr Körper, oder noch viel mehr. Und das heißt, es ist mit den exakten Methoden in Wahrheit nie nie ganz zu fassen. Aber die Imagination kann es fassen, das ist der Punkt. Daher ist in der Imagination auch ein Blick eben über diese Zeiten hinaus möglich, zumindest für gewisse Aspekte. Eben zum Beispiel die Aspekte, die die Zukunft der Erdentwicklung betreffen, dass dann irgendwann einmal das übergehen wird in den neuen Jupiter und so weiter. Das kommt aus der Rechnung nie heraus.
Was sollen jetzt diese ganzen verschiedenen, zum Beispiel Geister der Bewegung,
ja,
und so weiter, was wir im Körper machen, was sollen wir umgestalten? Also was stellen die sich vor? Was ist jetzt die. Also wir sollen da mitarbeiten.
Die stellen sich nur vor, dass wir uns was einfallen lassen. das ist der Punkt. Ich meine, das ist natürlich schwierig. Schwierig zu sagen, aber unbewusst tun wir es ja schon die längste Zeit, tun wir ja schon vieles. Und das ist genau der Grund, warum jeder Mensch auch letztlich bis in sein physisches hinein, halt da noch sehr wenig, aber doch durch die Art, wie er lebt, durch die Art, wie er geistig strebt, was verändert. Jeder tut das, ein Teil davon geht, wie wir mittlerweile wissen, es war lange jetzt in der Biologie ja ein völliges Tabuthema, man hat gesagt, also vererbt können nur so über die Erbanlage was werden, aber es kann niemals was vererbt werden, was ich mir jetzt in einem Leben als Fähigkeit erwerbe oder so, das gibt es nicht. Mittlerweile schaut das Bild schon wieder ein bisschen anders aus. Eben wenn nicht nur die Gene eben eine Rolle spielen, sondern die ganze sogenannte Epigenetik. Epigenetik ist alles, was außerhalb der Genetik ist. Und die, wie ich vorhin gesagt habe, mit dem 1% fürs Eiweiß oder was, das so in etwa in der Größenordnung dürfte es liegen, dass 99% Epigenetik sind und 1% Genetik. Das heißt, die Erbanlage als solche ist ein kleiner Teil von dem, was jetzt rein physisch weitergegeben wird, und ein großer Teil hängt von anderen Faktoren ab, die wir durch unsere Tätigkeit mitbestimmen und damit auch aber rein durch die Vererbung weitergeben. Das ist auch ein Aspekt, das ist nur ein Aspekt der ganzen Geschichte.
Und wenn zum Beispiel jetzt ein Körper was nicht stimmt, sagt dann nicht der Körper quasi, dass man was verändern muss, das ist an deiner Lebensführung. Das ist
ja. Sagen tut er sicher, du musst das nur hören.
Dass du höheres seelisches Wohl mehr Acht gibst, auch zum Beispiel, wenn jetzt die äußere Wissenschaft zum Beispiel weiß ja gar nicht, dass wenn man zum Beispiel einen Genuss föhnt, dass man dann später dann in der Körper weg ist, dass man dieses Verlangen nicht stillen kann, dass man
richtig.
Hat das sozusagen eine Bedeutung? Man sagt dann, der Körper, das passt nicht, und man fängt dann dadurch vielleicht erst dann drüber nachzudenken.
Ja.
Mit dem Rauchen.
Sicher. Absolut. Das.
Ja, nur der Unterschied ist, dann, wenn man über die Schwelle gegangen ist, muss man. Ja,
dann muss, ja, ja.
Und wenn man es aber vorher machen würde, noch im Leben, freiwillig, hat es schon mehr Wert. Also,
sicher, weil ich meine, die nach dem Tod, wo es ausgeschieden werden muss, weil der physische Körper und der große Teile vom Ätherleib und so weiter abgestreift werden, das ist praktisch wie ein Naturprozess. Das ist nicht meine Tat, sondern das passiert, weil mit dem kann ich halt nicht weiter aufsteigen. Und
nur wenn man damit kommt, das habe ich oft meinem Mann erzählt, weißt du, weil der war Raucher und der hatte aber Zungenkrebs, der hätte nicht rauchen so dürfen. Und ich habe ihm das erzählt, und wenn du es jetzt nicht machst, dann musst du es machen, wenn du schon drin bist, dann ist es aber noch schwieriger. Da hat er mir Kraft zugehört. Dann hat er zu mir gesagt, ja, wenn du sowas glaubst,
dann hat er
Kraft. Die können oft nicht. Und da würde wirklich viel passieren. Ein enormer Wille dazu gehören. Also von heute auf morgen.
Ja, ja.
Manche Menschen können es, ne? Aber
ja, es gehört eine große Willenskraft dazu. Und ich meine, zum Beispiel, also wenn man sich anschaut, man spricht doch oft vom Lebenswillen eines Menschen. Ein Mensch ist schwer krank oder was und überwindet es doch, weil er einen immensen Lebenswillen hat. Das weiß er vielleicht vorher gar nicht. Erst dadurch, dass die Krankheit kommt, kommt es zutage, dass er diesen starken Lebenswillen hat und sich durchbeißt. Und da kommt dann schon ein bisschen was von der eigentlichen geistigen Kraft des Menschen heraus. Wir glauben immer viel zu viel, unsere geistige Kraft liegt in dem, was wir uns Tag ein, Tag ausdenken in unserem Hirnkastel. Das ist wirklich das aller Unwichtigste. Das fällt alles unter den Begriff Köpfung.
Ja, ja.
Das,
was immer mit der Materie.
Sicher, wir brauchen es. Ich meine, keine Frage. Aber das hat mit unserer eigentlichen geistigen Kraft nichts zu tun. Also unsere ganze Gescheitheit können wir uns einmagerieren. Das ist keine wirksame Kraft. Ja, die haben wir ja gerade deswegen, weil es im Grunde nur ein Spiegelbild ist und uns gerade dadurch die Freiheit ermöglicht, weil uns das zu gar nichts zwingt. Wir können uns da frei grübeln, was immer wir wollen, welchen Blödsinn wir auch immer oder welche Gescheitheit auch immer, es ist wurscht. Nur meistens sind die ganzen Gescheitheiten auch völlig an der Realität vorbei. Sie sind zwar in sich gescheit, aber haben mit der Realität oft wenig zu tun. Also das ist es nicht.
Herrliche Mysteriendrama, gell? Professor Capesius sitzt hier und dann ist im Mysteriendrama, das sind gescheite Leute, Professor und der zweite ist ein Doktor. Ja? Wird hoch bejubelt in der irdischen Welt, hoch honoriert auch. Ja? Dann über die Schwelle, die kennen sie überhaupt nicht aus in der geistigen Welt, weil sie die Gedanken noch nie gedacht haben.
Ja, ja, klar.
Was man so jetzt durch sowas denken kann. Ne? Könnte.
Ja, das ist auch freiwillig. Das ist ja köstlich. Ja,
auf der anderen Seite
sollten auch die Kinder schon anfangen, sich mit solchen Sachen, dass sie sich vielleicht mit solchen Gedanken auch anfangen.
Ja, also schau, die Kinder haben, es wird ihnen eigentlich, also ich sage einmal jetzt, sage ich es ganz, ganz brutal, ganz öffentlich brutal, ich meine, unser heutiges Schulsystem hat eine Zielrichtung, diese Kräfte der Kinder möglichst früh schnell loszuwerden. Und sie ganz also an die Erde zu fesseln und den Rest abzuschneiden. Und darum ist es so unheimlich schwer. Und der Prozess funktioniert aber unheimlich effizient. Das ist nämlich interessant. Das ist natürlich eine sehr starke arimanische Inspiration, die da ist. Weil die Einzelnen wissen nicht, warum sie das machen. Weil die jetzt neue Schulreformen oder was machen, haben die besten Absichten, denken sie, ich will den Kindern was Gutes tun. Und wir müssen sie ins digitale Zeitalter führen. Und aber so die Art, wie es gemacht wird, treibt jeden Funken des Geistigen aus. Und das ist systematisch. Also sie hat im Grunde keine andere Aufgabe. Das Bildungssystem heute hat keine andere Aufgabe, als das Geistige rauszubringen.
Ja, immer früher und immer jünger.
Immer jünger, es geht systematisch.
Damit sie auch nicht irgendeine geistig-seelische Bindung aufbauen können, muss neu aufgebaut werden.
Das ist ja der Sinn.
Schon mit bei der dritten Gruppe, die ich dann gegründet habe, das war, da habe ich wieder beantragt, also zuerst war es ja erst ab dem vierten Lebensjahr haben wir die Kinder genommen im Kindergarten, im Steiner Kindergarten, gell? Und dann ab dem dritten Lebensjahr für die zweite Gruppe die Bewilligung gekriegt und bei der dritten Gruppe wieder hingeschrieben. Von 3 bis 6 Jahren ist hingeschrieben 0 von 0 Jahren kann, darf ich sie nehmen.
Ja, ja.
Was ich hingeschrieben habe. Und ich habe mir gedacht, das wollte ich ja gar nicht. Von 0? Und dann dachte ich, auf der anderen Seite, vielleicht kommt ja mal eine Mutter, die nicht anders
kann. Ja, ja.
Dann habe ich wenigstens die Bewilligung, bist still, habe ich mir selber gesagt. Gell, weil ich dachte, das wollte ich ja gar nicht.
Ja, ja.
Ja, und, aber dann heißt es mit den Eltern reden. Also in der Elternarbeit, da muss man mit ihnen reden. Andere, wenn es geht, eine kleinere Gruppe, wenn die Mutter wirklich mit, wenn das Kind 2 Jahre alt ist, arbeiten gehen muss, ne, wenn es eine alleinerziehende Mutter ist, oder mit einer ja, Frau, so eine Familiengruppe, dass weniger Kinder sind. Aber die meisten sehen das schon ein. Wenn man sich
Sicher. Man muss es erklären einfach. Wenn man es
sagt, dann schwimmen sie einfach mit.
Schwimmen sie mit, ja. Nein, es ist klar. Nein, da ist viel zu tun. Ja. Da ist Wahnsinn. Viel zu tun. Ja.
Aber mit Gottes Hilfe geht alles.
Genau.
Das ist natürlich auch Schicksal dann.
Ja, sicher, ich meine, klar. Und natürlich, manche Menschen kommen auch durch unter schwierige Bedingungen. Es ist immer ein Teil des Schicksals dann irgendwo, natürlich, das ist klar. Und auch die sozusagen Idealbedingungen wären ja in Wahrheit nicht ideal, weil das Schicksal fordert halt auch gewisse Hürden, die man überwinden muss. Das ist schon klar. Aber man muss etwas tun in die Richtung. Also das ist es. Und man sieht, dass da heute ganz, ganz starke Kräfte sind. Und da steckt ein unheimliches System dahinter, obwohl den Einzelnen, die es tun, dieses System nicht bewusst ist. Aber es wirkt so und das ist das Problem.
Weil ich kann mich gut erinnern an diese Strömungen, was zwischen Mutter und Kind sein können im Krieg. Ne?
Ja, sicher.
Aber
sicher.
Die Mutter bei mir gehabt, auch nicht immer, aber ja. Zwischendurch, ne? Wenn's
genau. Nein, in diesem Sinne.
Ja.
Frohe Weihnachten.
Ja, alles Gute, schöne Zeit. Weihnachtszeit ist eh eine besondere Zeit. Da kann man schon, da kann man schon.